Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es war ein denkwürdiger Tag und am Ende des Tages wollen wir darüber nachdenken, was wir gesehen und gehört haben. Diese Inszenierung der Trauer, der geschmückte Sarg, die traditionellen Gewänder und Gala-Uniform, das Gehen, Schreiten, Marschieren, das Innehalten, das Verstummen, das Glockengeläut, die Salutschüsse, dieser so minutiös durchgeführte Ablauf. Hunderttausend auf den Straßen haben es gesehen, viele Millionen Menschen vor den Fernsehbildschirmen. Ein wirklich denkwürdiger Tag, dieser 19. September 2022. Zu mir ins Studio gekommen ist der Historiker Leonhard Horowski. Er ist Kenner des britischen Königshauses und Autor des Sachbuches Das Europa der Könige. Herr Horowski, schönen guten Abend.
Guten Abend.
70 Jahre lang hat Königin Elisabeth II. Regiert. Die britischen Zeitgenossen haben also keinerlei Erfahrung mit einer solchen Trauerfeier. Nach welchem Drehbuch ist denn dieser Tag abgelaufen? Wer hat das denn geschrieben?
Das ist immer ganz faszinierend. Wie Sie schon sagen, die lange Zeit macht die Dinge noch schwieriger, aber auch grundsätzlich ist es natürlich so, dass selbst die besten Aufzeichnungen über solche Zeremonien manche Details nicht berücksichtigen können, zumal wenn sich in der Zwischenzeit die Welt vollkommen verändert hat und manche Dinge technisch zum Beispiel besser gehen oder nicht mehr gehen. Es gibt ein allgemeines Drehbuch und das ist der Präzedenzfall. Die Grundidee ist immer, mittelalterliche Beerdigungen oder frühneuzeitliche Beerdigungen nachzuahmen. Aber natürlich im Lauf der Jahrhunderte haben sich viele Dinge nach und nach verändert. Und die zusätzliche Komplikation ist, dass das Ganze zwar Staatsbegräbnis heißt, dadurch aber nicht etwa von irgendeiner wohlorganisierten Staatsbehörde organisiert wird, sondern vom Erbmarschall des Königreichs England, dem Herzog von Norfolk. Und der Herzog von Norfolk hat dieses Amt, weil es seit dem 15. Jahrhundert in seiner Familie erblich ist. Er hat es geerbt. Das letzte Mal, dass jemand aus seiner Familie eine solche Zeremonie organisiert hat, war sein Großonkel vor 57 Jahren. Das heißt, diese Leute improvisieren und machen das fast als Hobby.
Verstehe ich das richtig, dass da verschiedene Zeremonien ja quasi ineinander geschoben wurden?
Genau, das ist die Komplikation. Das heißt Staatsbegräbnis, aber es ist erstens eine religiöse Zeremonie, zweitens eine höfisch-dynastische Zeremonie. Früher war es historisch auch eine Zeremonie des Adels, jetzt nicht mehr. Es ist eine militärische Zeremonie und es ist letztlich eine Staatszeremonie, obwohl der moderne britische Staat dabei fast unsichtbar bleibt. Man sieht mal kurz die Premierministerin, Politiker und Abgeordnete sitzen im Parkett quasi als Zuschauer, aber sie sind als Akteure fast unsichtbar, interessanterweise.
Gab es denn für Sie im Ablauf Überraschung oder war das alles wie seit Jahrhunderten vorhersehbar, vielleicht bis aufs Wetter?
Also es ist immer schwierig, weil natürlich auch mich Dinge überraschen können, die schon über Jahrhunderte so waren und ich hatte sie vorher nicht wahrgenommen.
Manchmal noch nie live gesehen.
Manchmal, genau, das kommt erschwerend hinzu. Manchmal freut man sich über Sachen, die man wiedererkennt. Zum Beispiel haben sowohl die Gentlemen at Arms als auch die Yeomen of the Guard, das sind mittelalterliche Leibgardetruppen, die keine Funktion mehr haben, außer zeremoniell, trugen ihre Hellebarden mit den Spitzen nach unten. Das hat mich sehr gefreut, weil das genauso beim Begräbnis des großen Kurfürsten 1688 in Berlin so war. Wenn man mal davon abgesehen wird, die Leibgardisten damals ihre Hellebarden hinter sich am Boden schleifen ließen. Das ist ein symbolisches Zeichen, um zu zeigen, die Welt ist aus den Fugen. Wir sind das eine Mal besiegt worden. Unsere Waffen tragen wir nach unten mit den Spitzen, wie Besiegte, weil der Tod stärker ist selbst als dieses Militär.
Mir ist heute wieder einmal die unglaubliche Macht der Musik bewusst geworden. All die prunkvollen Gegenstände, die sichtbare Tradition, die Krone, das Zepter, die Trauermärsche, der Reichsapfel, das sind Zeichen der Macht. Der Klang der Musik allerdings, ja genau, die Trauermärsche, der wunderbare geistliche Gesang in den Gottesdiensten, das sind ja nicht Zeichen der Macht, sondern das sind Zeichen, könnte man sagen, der Menschlichkeit. Gerade auch in der Kombination mit der Stille, die wir auch erlebt haben, fand ich sehr bewegend eigentlich dieser Moment. Sehen Sie das von der Dramaturgie ähnlich?
Ja, also erstens, wie Sie schon sagen, der Wechsel von Musik oder anderen Geräuschen und Stille ist allein schon ein dramaturgisch wertvolles Element, auch weil in der Stille ja ein Warten enthalten ist, das quasi Demut gegenüber dem Anlass signalisiert.
Und vor der Stille das Ausklingen.
Ja. Und dann, wenn man sich die Musik näher anschaut, das sind auch mindestens drei verschiedene Elemente. Das sind, wie Sie sagen, die geistliche Musik, die in der Tat sehr schön ja was Seelentröstendes hat. Man kommt raus und bei der Prozession wird militärische Musik gespielt, wo also vor allem die Trommeln, eigentlich sollten die gedämpft sein, aber wenn das die gedämpften Trommeln waren, möchte ich nicht die ungedämpften hören, wo tatsächlich die Dudelsäcke und die Trommeln Musik machen, die im 17. Jahrhundert für eine Schlacht nötig war und dann später zum Beispiel zum Vertreiben indischer Kampfelefanten militärisch benutzt wurde. Und als letztes hat man dann, als der Sarg versenkt wurde in Windsor, hat man einen Dudelsackpfeifer ganz alleine spielen gehört, was zum Beispiel ein, wenn Sie so wollen, relativ intimes Signal ist, obwohl es gleichzeitig auch genau das ist, was ein schottischer Hochlandstammeshäuptling hätte spielen lassen bei einer Beerdigung. Also ganz verschiedene Signale, die unterschiedlich, die, wenn Sie so wollen, die Innerlichkeit oder das äußere Drama anspielen.
Also eine Krone mit Diamanten, die kann keinen Trost spenden. Musik kann das sehr wohl.
Dürfte man annehmen. Aber natürlich ist es gleichzeitig immer auch eine Machtinszenierung. Deswegen ist es ganz kurios, dass wir eben jetzt dabei zusehen, wie diese Machtinszenierung um eine Person herum gemacht wird, die nicht mehr die Macht hat, während die, die die tatsächliche Macht haben, nur Zuschauer sind. Das macht es für mich interessant paradox. Wenn ich mir das vergleiche mit den Zeremonien des 18. Jahrhunderts, dann sieht man, wie dort das noch viel stärker in eins fiel. Und wie dort deswegen auch die Inszenierung martialischer und, wenn Sie so wollen, dramatischer war. Hier sind viele Elemente, die, obwohl sie für uns schon sehr pompös wirken, relativ privat sind, verglichen damit, dass zum Beispiel 1797 im alten Berliner Dom Friedrich Wilhelm II. Ähnlich versenkt wurde, übrigens mit Hofbeamten, die mit versenkt werden, schöne symbolische Geste in die Gruft, während nicht nur ein Opernchor unglaublich dramatische Musik spielte, sondern 25 Geschütze drumherum schossen und also die Stadt zum Wackeln brachten. Im Vergleich dazu ist das hier streckenweise eine zurückhaltende Zeremonie gewesen.
Herr Horowski, alle europäischen Monarchien krönen ihre Könige nicht mehr. Diese Zeremonie gibt es nur noch in Großbritannien. Ihre Prognose, wird sich King Charles III. Krönen lassen?
Oh, absolut. Das wird von der britischen Monarchie wird das erwartet. Alle anderen europäischen Monarchien haben es sich abgewöhnt, weil man das Gefühl hatte, es ist zu viel des Guten im 19. Jahrhundert. Aber ich bin absolut sicher, dass es diese Krönung geben wird. Man weiß nur noch den Termin nicht. Aber wer immer diese Zeremonie gesehen hat und glaubt, das war ja schon ganz viel, dem kann man nur empfehlen, sich die Krönung anzuschauen. Das wird dann wirklich das große dramatische Ereignis werden, weil selbst wenn man es abspeckt gegenüber dem, was 1953 passiert ist, das eben doch die allerhöchste Staats- und Kronzeremonie überhaupt ist.
Und man muss natürlich sagen, König Charles, der neue Chef der anglikanischen Kirche auch. Das ist ja nicht ganz unwichtig.
Der erste Geschiedene seit 1714, aber der Gründer war ja auch geschieden.
Die Monarchie hat 1500 Jahre gehalten und das wird prognostisch
meines Erachtens
weiter so gehen.
Dürfte das jedenfalls in unserer Lebenszeit erstmal relativ ungestört weitergehen. Großbritannien hat alle Arten von Verfassungsproblemen, aber da wäre die Monarchie höchstens ein Kollateralschaden, wenn andere Dinge geändert werden. Es gibt meines Erachtens keinen großen Drang, die abzuschaffen.
Ein denkwürdiger Tag, das Staatsbegräbnis für Elisabeth II. Live hier im Studio der Historiker Leonhard Horowski. Vielen Dank und einen guten Abend.
Ich habe zu danken.